Ja, das Thema Dankbarkeit, das Thema Danken. Ihr habt diesen kleinen Flyer auf den Stühlen und hinten liegen eine ganze Reihe davon noch zum Mitnehmen. Mit diesem Thema sich zu beschäftigen, ist schon, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Unangenehme Eigenschaften bemerkt man natürlich immer bei anderen zuerst. Und das Thema Dankbarkeit und das Thema Dank ist ja wahrscheinlich so ein Thema, was man bei anderen zuerst merkt, wenn es dann nämlich fehlt. Der hat mir gar nicht Danke gesagt. Wie schnell ist sowas geschehen? Man bringt jemandem ein Geschenk mit und das wird eingesteckt und das war's. Dankbarkeit, natürlich merkt man das bei anderen zuallererst, wenn sie fehlt. Aber alleine, dass ihr hier in einer Predigt oder unter einer Predigt oder bei einer Predigt oder wie auch immer seid und sitzt und zuhört und auch die Predigt vielleicht nicht nur an euch vorbeirauschen lasst, sondern auch mit dem inneren Herzen zuzuhören, um sich zu verändern, um an der Stelle zu arbeiten, um an der Stelle etwas bei sich selber zu bewegen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mit dem Thema Dank sich zu beschäftigen, hier in der Predigt zu sitzen, macht deutlich, dass man da an sich selber arbeiten möchte. Und das ist ja ein Arbeitsprozess. Dankbarkeit fällt uns nicht zu. Das, was Wolfgang Hahne mit seiner spitzen Feder ausgedrückt oder geschrieben hat, macht ja deutlich, das, was uns auszeichnet, nämlich die Undankbarkeit, die Unzufriedenheit. Wir finden an jedem Wetter irgendein Haar in der Suppe und das können wir fröhlich und in großer... Bitte? Naja, habe ich Wolfgang Hahn gesagt? Naja gut, du hast es vorgelesen, aber Peter Hahne hat es ja geschrieben. Es ist tatsächlich ein Arbeitsprozess. Das, was wir möchten, ist, dass wir an uns arbeiten, dass wir an uns arbeiten und jeder kann nur an sich selber arbeiten. Wir können es nicht hinkriegen, den anderen zu verändern, sondern das geht nur bei uns selber. Also, wer in der Predigt sitzt, macht damit oder geht damit zum Ausdruck, dass du an dir arbeiten möchtest, dass du bereit bist, an der Stelle dich zu verändern, zuzuhören, in das Bild Jesu hineinzuwachsen, in das Bild Gottes, was Gott von uns hat und was Gott für uns hat. Sich verändern zu lassen von dem, was Gott deutlich macht. Wir haben dieses Buch, nicht jeder möchte dieses Buch kaufen. Wir haben das unten am Büchertisch. Von daher, wer sich intensiver mit diesem Text oder mit diesem Thema beschäftigen möchte, hat dazu Gelegenheit. Verschiedene Zeitschriften haben es zum Jahresthema gewählt, weil es uns als Deutsche auszeichnet, eben nicht dankbar, sondern unzufrieden zu sein, an der Stelle wirklich einmal zu arbeiten. Aber wie gesagt, nicht jeder möchte dieses Buch kaufen. Von daher haben wir diese einzelnen Zettel für jeden Sonntag erstellt, um die Möglichkeit zu geben, die Gelegenheit zu geben, für jedes Thema an diesem großen Thema noch einmal dran zu sein, sich zu Hause hinzusetzen, Dinge noch mal nachzuarbeiten, nachzudenken. Nehmt gerne diese verschiedenfarbigen Zettel mit. Es sind insgesamt 4 mit unterschiedlichen Inhalten und arbeitet es nach, wenn ihr möchtet und wenn ihr dranbleiben wollt an diesem Thema. Am letzten Sonntag könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ich habe so ein kleines Bild aufgebaut oder eine kleine Vorführung, eine Wasserflasche, habe gesagt, das ist unser Danktank. Stellt euch vor, es ist der Tank, der in unserem Herzen mit dem Dank gefüllt ist. Und dann habe ich mit einem größeren Dorn ein Löchlein reingemacht und habe über einer Glasbehältnisgeschichte dann die Flasche zum Leerlaufen gebracht. Und uns allen ist klar, dass uns das im Alltag so begegnet. Unser Danktank, der Tank, der uns da ausmacht, der läuft leer. Es gibt genügend Situationen, die uns von morgens bis abends dahin führen, dass wir da leer laufen. Und dann habe ich deutlich gemacht, dass man dann ganz bewusst oben den Danktank auch öffnen muss, aufmachen, neu füllen lassen muss. Ich habe gesagt, das ist so ein Stückchen in der Stille vor Gott, sich neu füllen zu lassen. Und es läuft unten immer noch weiter raus. Ja, natürlich. weil uns der Alltag begegnet, weil wir einfach im Alltag drinstecken, mit Menschen zusammen sind. Und dann habe ich so ein wenig diese Flasche in dieses Behältnis hineingetan und habe diese Frage gestellt, wie weit wird wohl diese Flasche jetzt leer laufen? Und sie läuft genau bis zu dem, natürlich, alle Physiker kennen das, bis zu dem Wasserstand, was in diesem Behältnis ist. Gemeinschaft hilft mir, meinen Danktank zumindest auf einem gewissen Niveau zu halten. Gemeinschaft, eine ganz wichtige Sache. Darum soll es aber nächstes Mal in der nächsten Woche gehen. Wolfgang hat sich bereit erklärt, die Predigt zu halten. Gemeinschaft ist ein ganz wichtiges Thema zum Thema Danken. Da zu lernen und da mitzuarbeiten. Heute soll es um den Einstich gehen. Was sind eigentlich diese Dorne, die in meinem Leben diesen Danktank anstechen? Und hier dieses Buch, das heißt, die Anja und Martin Gundler haben diesen Killer da eingefügt. Was sind diese Dorne, die sich in meine Seele reinbohren und meine Dankbarkeit auslaufen lassen? Darüber einmal nachzudenken und zu fragen, wie sieht denn das aus? Dankbarkeitskiller. Das heißt also Haltungen in meinem Leben, wo die Dankbarkeit mir unter den Fingern, in meiner Art, wie ich mit Menschen umgehe, unter den Fingern wegläuft, auseinanderläuft. Ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben, wenn ihr den nächsten... Dankbarkeitskiller sind Haltungen, Prägungen, Umstände, die uns auf der Reise zur Dankbarkeit behindern oder blockieren. Ein paar Worte, die mir einfach mal so in den Kopf gekommen sind oder die mir schon begegnet sind. Ich bedanke mich bei niemandem. Ich will ja nicht abhängig werden von dem und ich möchte auch nicht, dass der abhängig ist von mir. Wenn er mir was schenkt, er ist selber schuld. Danken tue ich nicht. Ich bedanke mich bei niemandem. Wir sind freie Menschen. Wenn der von mir einen Dank erwartet, wenn ich ihm danken muss, das will ich nicht, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Ich bedanke mich bei niemandem. Mir hat ja auch nie jemand etwas geschenkt. Warum soll ich mich bedanken? Will ich gar nicht erst mit anfangen. Ich musste immer für all das kämpfen, was in meinem Leben ist. Ich habe alles mir selber erarbeitet. Mir hat auch nie jemand was geschenkt. Bedanken brauche ich mich nicht. Kein kritisches Wort gesagt ist Dank genug. Wenn ich dir dieses Mal nicht zwischen die Hörner fahre, dann reicht das schon. Dann merkst du schon, dass das schon ganz gut war. Ich habe ja nichts gesagt. Sonst hätte ich was gesagt. Nichts gesagt, kein kritisches Wort gesagt, ist schon genug bedankt. Wir wollen ihn ja nicht verwöhnen. Meine Mitarbeiter werden nicht verzogen. Die müssen lernen, dass sie im Betrieb, aber Danke ist nicht. Unter solchen und ähnlichen Vorzeichen kann kein Dank wachsen, das ist doch ganz klar. Und bei solchen Aussagen, die vielleicht in meinem Herzen sind, wahrzunehmen, dass die Menschen unter mir leiden, bedankt wird sich hier nicht. Ich will meine Mitarbeiter nicht verziehen. Wenn ich nicht kritisiere, ist das schon Dank genug, kannst du dankbar dafür sein. Wenn diese Worte in meinem Herzen sind oder ich so mit Menschen, die mir anvertraut sind, umgehe, dann darf ich mich nicht wundern, dass diese Dankbarkeit einfach nicht da ist und auch nicht zurückkommt. Die Menschen sind mir gegenüber immer so gefühlskalt. Na, woran liegt das wohl? Dankbarkeitskiller. Haltungen, in denen die Dankbarkeit ganz schnell versandet. Unsere Gedanken, das, was in uns ist, unsere Haltungen, sind ein ganz wichtiger Schlüssel, um uns zu verändern. Sprüche. Salomo macht das deutlich. Sprüche 4, 21 bis 26. Mein Sohn, verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von Falschheit, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Überlege sorgfältig, was du tun willst, und dann lass dich nicht mehr davon abbringen. Der Rat Salomos an seinen Sohn, das ist noch viel länger vorher und danach, sind noch einige Verse. Gedankenlosigkeit. Achte auf deine Gedanken, mein Sohn. Achte auf das, was in deinem Herzen als Maßstab, als Richtschnur, als roter Faden in deinem Leben liegt. Denn danach wirst du dich verhalten. Ob du willst oder nicht. Schau auf das, was da in dir an Maßstab gewachsen ist und überprüf das. Denken und Danken gehören zusammen. Warum? Wenn ich nicht die Zeit habe, mich hinzusetzen, um zu denken, um nachzudenken, was denn da in meinem Leben für Maßstäbe sind, was mich trägt, warum ich bestimmte Dinge tue, warum ich bestimmte Maßstäbe habe, warum ich so oder so mit Menschen umgehe, wenn ich diese Ruhe, diese Zeit nicht habe, finde ich auch nicht das, was mich trägt, was mich ausmacht. Und gerade wir als Menschen im Angesicht Gottes, vor dem Angesicht Gottes, kommen dann nicht auf diese Dinge, wo wir spüren und merken, dass Gott uns trägt, dass er uns leiten will. Herr, hab Dank dafür, dass du mein Leben in deiner Hand hältst. Wenn ich nicht über das nachdenke, nicht die Zeit habe, darüber nachzudenken, was denn da mich und mein Leben prägt und trägt, dann komme ich nicht ins Danken hinein, weil Denken und Danken parallel laufen. Sie gehören zusammen. Dankbarkeitskiller, Gedankenlosigkeit, die nächste Folie. Das Wesentliche geht verloren. Wenn ich mir nicht die Zeit nehme oder nicht die Zeit habe, nachzudenken, dann komme ich nicht auf die Dinge, auf die wesentlichen Dinge, die mich tragen. Wir werden heute überflutet von Reizen, von Informationen, von Situationen, von all dem, und unter einer Katastrophe schafft es nichts mehr in die Nachrichten hinein. Katastrophe hier und da. Das Normale im Leben lohnt sich nicht mehr weiterzugeben, weil wir so überflutet werden mit so viel Informationen und Dingen, dass es, wie gesagt, nur noch die Katastrophen schaffen. In so einer Zeit haben wir kaum Zeit, uns hinzusetzen, nachzudenken, Ruhe zu haben. Diese Situation, dass wir unseren Danktank aufmachen und uns die Ruhe nehmen, um in Stille uns von Gott neu füllen zu lassen, das fehlt dann. Unsere Aufmerksamkeit zerteilt sich. Wir nennen das Multitasking. Wir sind gezwungen, uns gleichzeitig und parallel um viele, viele Sachen zu kümmern und finden und denken, dass das eine Gabe ist, eine Fähigkeit der heutigen Zeit. Und nehmen, denke ich, viel zu wenig wahr, dass wir eigentlich nur in einer Oberflächlichkeit landen, in einer Parallelität von Dingen, die nur noch oberflächlich behandelt werden können. Weil wir überflutet werden mit Dingen, weil uns die Hektik zieht und schiebt, vieles muss gleichzeitig gemacht werden, aber letztlich fehlt uns die Zeit zum Nachdenken über unser Leben. Und wenn wir dann nicht mehr Menschen sind im Angesicht Gottes, können wir auch nicht lernen, ihm zu danken. Denn weil wir gar keine Zeit mehr haben, um vor dem Angesicht Gottes nachzudenken, was uns eigentlich prägt und was uns eigentlich prägen soll. Will ich das, dass mich das prägt? Wenn ich nicht die Zeit habe, darüber nachzudenken, bin ich wie ein toter Fisch im Strom und werde irgendwohin geschwemmt. Mir fehlt die Zeit zum Nachdenken. Salomo findet es schon. Mein Sohn, achte auf deine Gedanken. Überlege dir gut, was du willst, und dann tue es. Was für eine Weisheit vor 2.500, 3.000 Jahren. Überlege dir gut, was du willst und ob du das, was du da tust, wirklich willst. Oder ob du das nur tust, weil man es halt so tut oder weil es alle tun. Willst du das wirklich, was du da tust? Zeit haben, sich Ruhe nehmen, in die Stille gehen, Stille halten. Der Tank in meinem Leben wird aufgefüllt, wenn ich diese Stille suche und mich dem aussetze. Wenn ich in aller Ruhe meine Gedanken und mein Leben ordnen kann. Vielleicht auch wahrnehme, wo Gott rote Fäden in mein Leben hineingelegt hat. Und wenn ich das wahrnehme, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ich das wahrnehme, dann finde ich langsam den Weg wieder ins Danken hinein. Danke, Herr, dass du mich da und da bewahrt hast und da geführt hast. Es hängt aber ein Stückchen daran, dass ich mich hinsetze und darüber nachdenke. Denken und Danken gehört schon auch zusammen. Denn es hat ja auch dann mit Beziehungen zu tun, das Danken, entweder im Angesicht Gottes, Gott gegenüber, oder dass ich die Menschen, denen ich gegenüberstehe, sie wahrnehme, konzentriert mich ihnen nähere und in ihrer Anwesenheit sie selber wahrnehme und ihnen dann begegnen kann. Konzentration und Danken gehört zusammen. Dass ich denjenigen, der da vor mir steht, wahrnehme. Danke, dass du da bist. Danke, dass du an dieser Stelle mitgeholfen hast. Danke, dass du mir das und das mitgebracht hast. Es ist nicht selbstverständlich, was Menschen um uns herum tun und auch an uns denken. Die nächste Folie, der nächste Dankbarkeitskiller. Matthäus 6. Jesus macht es an einer Stelle deutlich, wo seine Jünger ins Sorgen hineinkommen. Schaut euch die Sperlinge im Himmel, wie sie fliegen, an. Schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Sie sammeln nicht, sie sehen nicht, sie sammeln, weil Gott sie versorgt. Gott hat alle Dinge in seiner Hand, er sorgt für alles. Und sie sehen, die Lilien sehen schöner aus in ihrer Herrlichkeit als Salomo in seiner ganzen Pracht. Schaut die Lilien auf dem Felde. Wenn ich in der Lage bin, das wahrzunehmen, wie Gott diese Natur geschaffen hat und wie Gott für alle Dinge sorgt, dann sehe ich, wie Gott für mich sorgt. Und lerne, ihm zu danken. Lerne, mich und meine Existenz in seiner Nähe, in seiner Wahrnehmung, in seiner Nähe wahrzunehmen und ihm dafür zu danken. Jeder bekommt, was er benötigt. Üblicherweise leben wir aber ganz anders. Wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns, natürlich vergleichen wir uns. Wir sind nicht nur Menschen in der Gegenwart Gottes, also ihm gegenüber, sondern wir sehen immer die Kirschen im Nachbarsgarten. Und die sind immer süßer und größer und schöner und roter. Garantiert. Seine Kinder sind wohl erzogener, sein Auto ist größer, sein Verdienst ist besser. In seinem Dienst, in seiner Arbeit, in seinem Beruf hat er nicht so viel zu tun wie ich und kriegt trotzdem mehr Geld. All diese Dinge, wenn wir uns vergleichen mit irgendwem, ist es immer dieser Effekt, dass die Kirschen im Nachbarsgarten schöner sind, besser sind. Ob wir wollen oder nicht. Wir vergleichen uns. Was geschieht in unserem Herzen, wenn wir uns vergleichen und die Kirschen im Nachbarsgarten immer besser sind? Es entsteht kein Dank. Es entsteht Neid. Es entsteht Unzufriedenheit. Warum bin ich nicht auch bei dieser Firma gelandet? Warum habe ich nicht auch solche Kinder wie er? Warum bin ich nicht so gesund wie sie? Warum kann ich nicht so singen wie er, Gitarre spielen wie sie, Klavier spielen? Warum kann ich das nicht? Ich vergleiche mich und ich stelle immer fest, unterm Strich schneide ich schlechter ab. Wenn ich Mensch bin im Angesicht Gottes, merke ich, dass Gott mich versorgt. Wenn ich Mensch bin im Angesicht meines Nachbarn, merke ich, dass in seinem Garten der schönere Kirschbaum steht. Die Kirschen in Nachbarsgarten. Es entsteht Unzufriedenheit und Frustration. Bestenfalls Anstrengung oder Aktionismus. Das heißt, dass ich versuche, mit noch mehr Anstrengung das zu erreichen, was er auch erreicht hat. Aber auch an der Stelle entsteht kein Dank. Es ist getrieben von Unzufriedenheit und dass ich das auch so erreichen möchte. Manchmal geschieht es, dass wir uns vergleichen nicht nach oben, sondern nach unten. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus seine Jünger mit in die Synagoge nimmt und sie kriegen eine Situation mit, dass ein Pharisäer laut betet: Herr, Gott im Himmel, hab Dank, dass ich geistlicher und besser bin als der da. Nicht so ein Sünder wie der da, schau ihn dir an, ich bin heilig, ich bin besser, ich bin schöner, ich bin größer, ich bin reicher. Auch an dieser Stelle entsteht beim Vergleichen kein Dank. Obwohl das Gebet dieses Pharisäers ja mit Danke anfängt. Danke, Herr, dass ich besser bin als er. Aber wir spüren, dass diese Art von Dank eigentlich kein Dank von Herzen ist. Ein Dank aus Hochmut, ein Dank aus Überheblichkeit, ein Dank aus Verachtung, ein Dank aus Rechtfertigung, aber nicht ein Dank, der echt ist und der aus dem Herzen ist und aus der Demut gespeist ist, sondern aus dem Hochmut heraus. Vergleichen führt nie in eine Dankbarkeit hinein, die vor Gott gut ist, die mein Herz gesund hält, sondern die mich in eine ungute Beziehung zu meinem Nächsten bringt. Danke, Herr, dass ich besser bin als der da. Nicht mal die Beziehung zu Gott ist dann geistlich gesund und geistlich in Ordnung. Gott hat gesagt, dem Hochmütigen wird er keine Tür öffnen, dem Demütigen schenkt er Gnade, dem Hochmütigen nicht. Hab Dank, Herr, dass ich besser bin als er. Vergleichen? Nein, das kann es nicht sein. Dankbarkeitskiller, Schwierigkeiten. Der eigentliche Dankbarkeitskiller oder einer der größten Killer in der nächsten Folie. Dankeschön. Was ist denn mit Schicksalsschlägen? Was ist denn mit Scheitern? Was ist denn mit Krankheit? Was ist mit Naturkatastrophen, Unrecht in der Welt? Und dann soll ich dankbar sein? Es gibt die Situation, da es mir wirklich schlecht geht oder der Welt schlecht geht oder ich gerade einen Unfall erlebt habe. Gestern Nacht muss es ja auf der A43 einen Frontalzusammenstoß gegeben haben zwischen zwei Autos. Irgendeiner von beiden ist mitten in die Fahrbahn hinein, Falschfahrer, falsche Richtung, Geisterfahrer. Die Polizei kann im Moment noch gar nicht sagen, wer von den beiden Autos, weil sie so ineinander verwurstelt sind. Was ist mit all den Dingen, wo wir sagen, dafür soll ich dankbar sein? Wieso kann man dafür dankbar sein? Und das ist ein Missverständnis. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, wenn du den Text mal auflegst, dankeschön. Im Griechischen steht da, betet ohne Unterlass, seid dankbar für alle Dinge. Nein, in allen Dingen, in allen Situationen. Das vergessen wir manchmal. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. So formuliert es, übersetzt es Luther. Die gute Nachricht formuliert, dankt Gott in jeder Lebenslage. Es geht darum, dass wir in unserem Dank vor Gott sind. Im Angesicht Gottes. Es geht nicht darum, dass wir für alles danken und danken können müssen. aber in jeder Situation Gott als Person wahrnehmen und ihm danken für seine Gegenwart, für seine Versorgung, dass er ein Vater ist, der sich um uns müht. Manche Situationen sind so irre, dass man noch nicht ins Danken für eine solche Situation hineinwächst. Sicherlich nicht. Und in der Bibel wird uns das nicht auferlegt, dass wir für alles danken, aber in jeder Situation Gott wahrnehmen und ihm unser Vertrauen aussprechen. Das ist der Wille Gottes. Dass wir selbst in so einer Situation, wo wir keinen Sinn sehen, es gibt Situationen, wir haben es in dem Lied gesungen, es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn und ich weiß nicht, warum ich sie überhaupt habe leben müssen. Herr, warum musste dieser Tag sein? Heute ist ein schönes Wetter, wunderbar, in den letzten Tagen, in den nächsten Tagen. Irgendwann werden wieder Wolken kommen. Man kann nicht immer fröhlich und dankbar für alles sein. Natürlich nicht. Aber in allen Dingen wissen, dass ich vor Gott bin. Schwierigkeiten, wenn du die Folie nochmal auflegst. Nicht für jede Lebenslage, aber in jeder Lebenslage Gott danken. Dankbarkeit, das ist das Ziel und das ist die Richtung, in die es dann geht, ist nicht nur bestimmt von den guten Gefühlen, die ich habe. Der Dank, Gottes Fürsorge für mich ist nicht nur abhängig von den Gefühlen, von den guten in mir drin, sondern Gott ist da, egal wie es mir geht und was mir geschieht. Und er hält alle diese Dinge in seiner Hand. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, Gott als Person wahrzunehmen. Das Negative darf ich Gott sagen, wenn man die Psalmen sich einmal anschaut, es gibt viele Psalmen, die Klagepsalmen sind. Es gibt viele Psalmen, die sind Lob- und Dankpsalmen, natürlich. Aber es gibt viele Psalmen, die die Klage zum Thema haben. Das Alte Testament macht uns deutlich, macht uns bewusst, dass wir auch mit den Dingen, die uns schwerfallen, zu Gott kommen. Und sie vor Gott ausbreiten dürfen. Nicht dankbar sein müssen dafür, aber danken Gott in so einer Situation, dass er selbst in dieser Sackgasse mich in seiner Hand hält. Du bist ein Gott, mit dem kann ich über Mauern springen. Und ich vertraue dir diese Situation an, Herr, du bist größer, aber ich weiß nicht den Ausweg. Klage macht deutlich, dass ich selbst mit solchen Situationen vor Gott erscheinen darf. Zum Schluss, falscher Dank. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Zu Weihnachten ist ja oft so eine Situation. Falscher Dank. Der Chef lädt ein zum Weihnachtsbuffet und spricht eine Dankesrede an alle seine Mitarbeiter. Haben Sie Dank dafür, dass Sie im letzten Jahr so viele unentgeltliche Überstunden gemacht haben. Damit konnte unsere Firma. Wie empfindet ihr so einen Dank? Schön, dass er das wahrgenommen hat. Eigentlich hätte man gedacht, es wäre gut, wenn du jetzt das auszahlst. Oder will er vielleicht fürs nächste Jahr das genauso machen? Ist da ein Prinzip dahinter? Dank mit Hintergedanken. Oder wenn der betrunkene Sohn Vater nachts anruft, kannst du mich von der Disco abholen? Und dann überschwänglich seinen Vater in Empfang nimmt. Danke, Vater, dass du mich in dieser Situation von der Disco abholst. Mit so einem Dank, Hintergedanken, hoffentlich kriege ich kein Donnerwetter, hoffentlich lässt mich Papa das nächste Mal wieder. Dank kann mit Hintergedanken sein, Vorsicht. Auch wenn es sehr dankbar sich anhört, es gibt solche Situationen, die kennt ihr ganz genauso, da sträuben sich die Nackenhaare. Warum bedankt er sich jetzt bei mir? Da ist doch was dahinter, das ist doch nicht. Das ist doch kein sauberes Ding. Da ist doch irgendwas da dran. Danke für die vielen Überstunden, die so unentgeltlich letztes Jahr. Darauf kann man doch verzichten, auf so einen Satz. Warum sagt man sowas? Missbrauch. Taktischer Dank. Einsatz des Dankes für andere Ziele. Man missbraucht den Dank und es wird doppelbödig, es wird merkwürdig, es wird, am besten er hätte das nicht gesagt. Manipulativ. Und es verhindert eine echte Beziehung. Wenn so jemand in dieser Form auf mich zukommt, ist automatisch die, was will er jetzt mit diesem Dank? Man zieht sich zurück, Vorsicht. Irgendeine rote Fahne wird geweht. Vorsicht, Vorsicht, wenn der Chef sowas sagt. Erzwungener Dank. Sag Oma artig Dankeschön. Kennt ihr genauso, Weihnachten wartet. Sag Oma da artig Dankeschön dafür. Und das Kind kriegt das Wort Dank kaum über die Lippen. Aber wer von uns hat diese Möglichkeit, so einen Dank auszusprechen? Oma, wir können das wirklich nicht gebrauchen. Es steht bei uns nur rum. Dürfen wir das umtauschen? Dankeschön, dass du an uns gedacht hast, aber das geht wirklich. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Natürlich kann man das irgendwo leise, klammheimlich entsorgen, sicherlich. Aber so eine Art Dank, Dankeschön für dieses Wunderbare, nicht? Automatisch hat man sich distanziert, man ist unwahr, unwahrhaftig. Aber wer schafft es in so einer Situation dann Danke zu sagen und trotzdem zu sagen, Oma, wir möchten das aber umtauschen oder Papa oder Mama? Aber wir spüren, wenn wir in dieser Unwahrhaftigkeit Dank sagen, dass der Dank eine gezwungene, doppelbödige Sache ist. Eigentlich prägen wir uns und unsere Kinder an der Stelle nicht sauber. Eigentlich müsste man sagen, brauchst du das? Wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht. Ich brauche das nicht. Oma, Mama, Papa, das wollte ich gar nicht. Diese Farbe an Handtüchern gefällt mir nicht. Darf ich es umtauschen? Warum denn nicht? Wenn so eine Beziehung entsteht, sicherlich mit einem Dank, Dankeschön, dass du an mich gedacht hast. Aber die Gefahr besteht, wenn das dabei bleibt, dass die Beziehung kaputt geht an dieser Stelle. Dass Beziehung an dieser Stelle kaputt geht. Taktischer Dank, erzwungener Dank. Dank muss gelernt sein, natürlich. Dank ist ein Erziehungsziel. Aber es sollte nicht erzwungen werden. Es ist eine Gratwanderung, das kriegen wir mit unseren Kindern oder das haben unsere Eltern mit uns an vielen Stellen vielleicht nicht richtig hingekriegt. Und doch ist es ein Erziehungsziel, natürlich, aber kein Druckmittel. Dank an ein Geschenk oder für ein Geschenk, was wir nicht brauchen können. Wie gehen wir damit richtig um? Das Thema Dank wird an der Stelle belastet. Vorbilder. Für uns sind Vorbilder dann eine ganz wichtige Möglichkeit, da hineinzuwachsen. Ich kann mich erinnern, als ich zum Seminar gehen wollte, die ersten Studienanfänge machen wollte. Meine Gemeinde hat mich dann zum Praktikum eingeladen, ältere Geschwister zu besuchen. Da gab es einen Bruder Nikolaus, der hieß so. Ich kannte ihn nicht, habe ihn zum ersten Mal, er konnte auch nicht immer in den Gottesdienst gehen. Aber ich habe als junger Mensch gelernt, ein alter, reifer Bruder mit einer Ruhe im Leben, mit einer ganz tiefen Dankbarkeit, 2 Kriege erlebt, Gott hat ihn hindurchgetragen, ein Mann, der in sich selber geruht ist, keine große Person, aber dankbar bis in die Zehenspitzen. Es war für mich am Anfang nur eine Pflichterfüllung, weil man gesagt hat, geh hin, besuch ihn. Ich habe ihn mehrfach besucht. Ich habe gelernt, an seinem Leben wahrzunehmen, dass man bei Schwierigkeiten am Ende seines Lebens nicht verbittert sein muss, sondern zutiefst dankbar sein kann und in der Hand Gottes ruhen kann, auch wenn man zwei Kriege und Flucht und Vertreibung und was da alles gewesen ist, ein in sich ruhender, dankbarer Mann. Für mich als junger Prediger oder als junger Student eine ganz interessante Erfahrung. Es gibt Menschen, Vorbilder, die Dinge erlebt haben, Schwierigkeiten und nicht verbittert. Vorbilder. Vorbilder suchen. In der Geschichte, es gibt solche Biografien, da wird einem deutlich, dass es solche Menschen gibt, die da hineingewachsen sind. Vielleicht lernt man auch über bestimmte Lebensentscheidungen dieser Menschen, wo sie Weichen gestellt haben. Wo haben sie Weichen gestellt und warum? Und könnte ich das in meinem Leben ähnlich machen? Oder im eigenen Alltag, wie dieser eine ältere Herr, den ich dann besucht habe. Dankbarkeitsvorbilder leben aus einer inneren Ruhe heraus. Man spürt ihnen diese Ruhe ab. Haben einen Blick für Kleinigkeiten. Können sich an der Natur, am Schmetterling, an den Blüten freuen. Nehmen das wahr. Nehmen sich selbst in der richtigen Art und Weise wahr und wichtig, kennen ihre Gaben und ihre Schwächen, wissen, dass sie so, wie sie sind, in der Hand Gottes geborgen sind. Kennen ihre Schwächen, kennen ihre Stärken und können mich in meiner Schwachheit und auch in meiner Stärke wahrnehmen, annehmen, akzeptieren, mit mir umgehen, müssen ihre Schwächen nicht verbergen. Und ich brauche es in ihrer Gegenwart auch nicht. Dankbare Menschen sind reif geworden. Schön, wenn es Menschen gibt, die auch und gerade im Alter reif geworden sind, den Blick für Kleinigkeiten bewahrt haben, sich selber wahrgenommen haben und ihre Biografie und denen man abspürt, dass sie durch Krisenzeiten hindurchgegangen sind, wieder aufgestanden sind, sich haben nicht niederwerfen lassen nur, sondern im Namen Gottes wieder aufgestanden sind und Gott ihnen Kraft gegeben hat und man spürt das. Diese Leute haben einen Blick für andere, nicht nur einen Blick für sich und dass sie im Leben immer nur zu kurz gekommen wären. Nein, sie haben einen Blick für andere, dass das, was Gott ihnen getan hat, dass er das auch dir tun kann. Und sie nehmen dich mit, sie nehmen dich an die Hand und führen dich in die Gegenwart Gottes. Ich hatte auch eine ältere Dame aus der Verwandtschaft bei uns, auch die habe ich dann immer mal wieder besucht. Das war eine ganz, ganz gläubige Frau, zerbrechlich, aber eine ganz, ganz gläubige Frau. Viel Leid erlebt. Aber sie hat mich mitgenommen in den Glauben hinein. Sie hat mir ein frommes Buch nach dem anderen in die Hand gedrückt. Lies das mal, Helmut Macht, Traktat. Ich habe sie durchgelesen, weil ich wusste, beim nächsten Besuch hat sie mich, hast du gefragt, was hast du gefragt? Die dich dann an die Hand nehmen und wissen, dass nicht nur sie der Nabel der Welt sind, sondern die ein Interesse an mir hatten und mich geführt und geleitet haben, so zerbrechlich sie war. Tante Elfriede hieß sie, mich an die Hand genommen hat und dann auch, hast du das gelesen? Und manches war in Altdeutsch mit dieser Schrift, die ich nicht lesen konnte, als wir es war, aber es hat mir sehr geholfen, an die Hand genommen zu werden von Menschen, die in ihrem Leben dankbar geworden sind. Du musst in die Nähe Gottes, denn er trägt dich, weil er mich getragen hat. Schön, wenn man Menschen hat, denen man sich so anvertrauen kann. Lasst uns miteinander beten und dann wollen wir in den Lobpreis hinein.